Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski und Christine Pepersack.
Ein Fernsehmoderator trifft beim Feiern eine junge Frau. Sie haben Oralsex. Dann wird ein Strafverfahren gegen den Moderator eingeleitet, wegen Vergewaltigung. Er sagt, alles sei einvernehmlich passiert. Sie aber sagt, es sei eine Vergewaltigung gewesen. Wie ist es aber nun wirklich gewesen? Herzlich willkommen zurück zu Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Das ist der Podcast über Sexualstrafrecht mit Nikolai Odebralski und mir, Christine Pepersack. Ich bin Lektorin und arbeite regelmäßig mit Nikolai an seinen Themen.
Hallo, Nikolai Odebralski, das bin ich. Ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger seit über 15 Jahren und schwerpunktmäßig im Bereich Sexualstrafrecht unterwegs.
Ja, hallo Nikolai. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammensitzen. Nikolai, das Sexualstrafrecht, hast du gerade schon gesagt, ist Schwerpunkt deiner Tätigkeit als Anwalt. Und wir wollen heute wieder ein Verfahren im Detail betrachten aus diesem Bereich und daran Abläufe und Besonderheiten von Sexualstrafverfahren für unsere Hörer transparent machen. Und heute soll es um eine sehr typische Konstellation gehen, mit der du regelmäßig zu tun hast, nämlich Aussage gegen Aussage. Aber, und das lässt das Verfahren dann doch auch herausstechen aus diesem Bereich, im Zusammenhang mit aussagepsychologischen Gutachten. Das soll das Thema unserer heutigen Folge sein. Und ich freue mich, dass wir hier zusammensitzen und drüber sprechen.
Und ich freue mich auch und kann sagen, dass ich mich auf dieses Thema schon besonders gefreut habe, insbesondere da mein Buch Aussage gegen Aussage in Sexualstrafverfahren ja Ende 2024 im Springer Verlag erschienen ist und es insofern ein Thema ist, mit dem wir uns hier nicht nur in der Praxis ganz häufig beschäftigen, sondern bei dem wir uns auch theoretisch ganz viel mit diesen Dingen beschäftigt haben. Was bedeutet Aussage gegen Aussage? Was kann man machen? Was kann man tun? Wie kann man seine Mandanten verteidigen? Und das insofern natürlich eins von meinen aktuellsten und Lieblingsthemen ist.
Ja, wunderbar. Dann bin ich sehr gespannt, was du dazu zu berichten hast heute. Wir wollen das Ganze betrachten anhand eines prominenten Verfahrens wegen einer Vergewaltigung. Jetzt möchte ich zum Anfang festhalten, dass es in der deutschen jüngeren Justizgeschichte natürlich viele Verfahren gab, viele Fälle gab von prominenten Beschuldigten, die sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen verantworten mussten. Wir sprechen also nicht über einen Einzelfall. Trotzdem haben wir uns natürlich ein Verfahren rausgesucht, an dem wir es transparent machen wollen. Wir nennen wie immer keine Namen, sondern versuchen es halbwegs anonym zu halten. Natürlich kann man sich das raussuchen im Internet. Klar, das Internet vergisst nichts und es wurde auch breitflächig darüber berichtet damals. Aber lass uns zum Fall kommen. Ein sehr bekannter Fernsehmoderator wird beschuldigt. Es ist Anfang der 2000er Jahre, 2002, eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Der Moderator aber pocht auf seine Unschuld. Er sagt, alles sei einvernehmlich passiert. Und im Prozess steht es dann Aussage gegen Aussage. Ja, es gibt mehrere Gutachten, die bei der Aufklärung helfen sollen. Und was wollen wir denn an diesem Verfahren eigentlich zeigen, Nikolai?
Also, Christine, zunächst mal will ich mal das sagen, was ich an der Stelle eigentlich immer sage, nämlich, dass wir an der Bearbeitung dieses Verfahrens unmittelbar nicht beteiligt waren. Das, was wir über diesen Fall wissen und das, über das wir hier sprechen, wissen wir aus der umfangreichen Medienberichterstattung. Es gibt über dieses Thema ganz umfangreiche Berichte, die auch immer noch im Internet sind, auch wenn es schon ganz lange her ist. Es gibt Wikipedia-Einträge, es gibt Berichte, Prozessberichte über dieses Verfahren. Aber, und das wollen wir sagen, weder ich noch du haben irgendwie an diesem Verfahren teilgenommen. Wir haben die Gerichtsverhandlung nicht besucht. Ich kenne den Beschuldigten nicht. Und alles, was wir wissen, wissen wir aus den Medien. Aber es geht auch jetzt nicht darum, dieses Verfahren eins zu eins nachzubereiten und zu sagen, wer hat denn was gesagt, sondern es geht uns ja auch bei diesem Verfahren wie immer darum, einfach mal exemplarisch an einer ganz typischen Fallkonstellation von Vergewaltigungsvorwürfen, Aussage gegen Aussagekonstellationen nachzuzeichnen. Wo liegen die Probleme? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Und wie gehen wir hier als Kanzlei für Sexualstrafrecht eigentlich mit so einer Konstellation um?
Ja, das strafrechtliche Thema dieser Folge ist eine Vergewaltigung. Lass uns hier gerne mal einsteigen. Ich habe es ja eben in der Anmoderation schon gesagt. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten Oralverkehr. Von was sprechen wir denn, wenn wir von einer Vergewaltigung sprechen? Oralverkehr fällt ja darunter. Und was ist vielleicht bei einem Verfahren mit diesem Vorwurf aus Sicht der Verteidigung auch zu beachten?
Zunächst mal soll ja dieser Oralverkehr, wenn man dieses Wort sagt, entsteht ja natürlich eine gewisse Vorstellung im Kopf, wie das so gewesen sein soll. Aber der Oralverkehr soll ja in der Form hier ausgeführt sein worden, dass sie es bei ihm gemacht hat, also sie den Oralverkehr bei ihm, und hinterher sagt, sie wäre gezwungen worden, sie hätte das nicht gewollt und das auch zum Ausdruck gebracht und er hätte das dann aber trotzdem gemacht. Und wenn man jetzt über diese Konstellation spricht, dann gibt es beim Tatvorwurf Vergewaltigung, sexuelle Übergriffigkeit oder wie auch immer häufig verschiedene Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Die erste Möglichkeit zu sagen ist, ich kenne diese Person doch gar nicht. Es hat doch den sexuellen Kontakt nie gegeben. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll und wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Das ist so ein Vorbringen, was ja vergleichsweise selten kommt. Häufig ist die Variante, ich kenne die Person. Es hat ja diesen sexuellen Kontakt auch gegeben, aber er war einvernehmlich. Entweder es hat keinen Widerstand gegeben, oder ich habe ihn nicht mitbekommen. Das ist in der Regel das, was vorgebracht wird. Und das erscheint mir auch immer das Nachvollziehbarste, dass das sozusagen. Und so scheint es jetzt auch hier gewesen zu sein. Da hat unser Fernsehmoderator damals dann eben gesagt, war auch sehr prominent und im Talkshow-Zeitalter, es ist jetzt auch meine Generation gewesen. Ich habe damals auch viele Talkshows geguckt und das war ja auch, und ich kann mich eben daran erinnern, dass diese ganzen Moderatoren eigentlich wirklich sehr, sehr bekannt waren. Und er ja auch so. Und er hat das dann so vorgebracht. Und am Ende gab es aber natürlich trotzdem einen Prozess, wo man das Ganze dann aufklären musste. Und das sind eben einfach so die Verteidigungsansätze, die wir auch unseren Mandanten bei diesen Konstellationen dann ganz regelmäßig empfehlen.
Was wird denn mit diesem Vorwurf wie bestraft? Wie sind denn da die Strafmaße? Das ist ja vielleicht für unsere Hörer auch eine interessante Frage.
Es gibt den Straftatbestand Vergewaltigung. Und das bezeichnet der Gesetzgeber als alles, was mit einem in Anführungszeichen Eindringen in den Körper verbunden ist. Das wird bestraft mit einer Mindeststrafe von 2 Jahren. Man muss an die Leute, die jetzt keine juristische Grundbildung mitbringen oder sich damit auch noch nie beschäftigt haben, sagen, dass es eine wichtige Grenze gibt im Strafgesetzbuch. Und die liegt nämlich genau bei diesen 2 Jahren. Warum ist die wichtig? Weil Freiheitsstrafen von über 2 Jahren nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden können. Bedeutet, wenn man zu 2 Jahren und einem Monat verurteilt wird, muss man sich nicht mehr darüber Gedanken machen, Bewährung ja oder nein. Das bedeutet automatisch Haft. 2 Jahre glatt oder darunter, das kann noch zur Bewährung ausgesetzt werden. Und ja, da siehst du, Christine, mal, an was für einem schmalen Grat man sich dann immer bewegt bei diesen Verfahren. Wenn alles über 2 Jahre nicht mehr zur Bewährung geht und die Mindeststrafe schon 2 Jahre sind, dann muss man eben einfach schauen, dass man freigesprochen wird. Wenn man nach einem in Anführungszeichen streitigen Verfahren, also man sagt, ich war es nicht, wird aber trotzdem verurteilt. Wenn das passiert, dann bedeutet es eben automatisch Haft. Und ja, umso wichtiger ist es auch eben für Beschuldigte, dass man sich dann an einen Anwalt wendet, der das Ganze gut kann, der das regelmäßig macht und eben auch einfach sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat.
Ja, und einfach auch weiß, was habe ich für Möglichkeiten in der Verteidigung, wie kann ich meinen Mandanten da am besten beraten?
Genau. Und man muss es sich ja so vorstellen, dass die Beschuldigten, die mit solchen Verfahren kommen oder von sowas betroffen sind, ja in der Regel das erste Mal von sowas betroffen sind. In der Regel, die allermeisten Menschen haben überhaupt keine Erfahrung. Die Leute kommen dazu, häufig sagen sie ja auch, es stimmt alles gar nicht so, und sitzen dann da und wissen überhaupt nicht, sind in einem völlig unbekannten Bereich und sind dann eben auch einfach hier auf jemanden angewiesen, der sagt, wir haben das schon häufig gemacht, wir machen das regelmäßig und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Dinge liegen und dann entscheiden wir eben einfach, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt eine Aussage, machen wir keine Aussage oder, und das soll ja auch eins von unseren Themen hier heute sein, ja, regen wir ein sogenanntes aussagepsychologisches Gutachten an, um damit dann was zu machen.
Ja, lass uns mal von vorne rein starten im Grunde. Also unsere Ausgangslage ist, wir haben einen bekannten Talkmaster. Er gilt als Frauenschwarm, gut aussehender Typ. Frage, aber macht so ein Umstand das Leben des Verteidigers jetzt einfacher oder schwerer?
Es ist ja die Frage, ob es das Leben des Beschuldigten, bevor er beschuldigt ist, leichter oder schwerer macht. Wir haben das mal so etwas nachrecherchiert. Ich glaube, damals seine Fanbasis bestand zu über 90% aus Frauen. Aber wenn man ihn sich so anschaut, er sah ja auch einfach objektiv nett aus und war ja auch ein totaler Sympathieträger. Ja.
Ist jetzt nicht der typische Beschuldigte vielleicht auch,
nicht,
oder?
Nicht der typische Beschuldigte. Der, den typischen Beschuldigten in solchen Verfahren, in Anführungszeichen, gibt es ja jetzt eh nicht, also weder der kulturellen Zugehörigkeit nach, noch nach dem Alter, noch sozial, ob die Leute jetzt reich oder arm sind oder wie das ist. Also wie gesagt, wir machen das schon lange und wenn man sich mal so ein bisschen versucht zurückzuerinnern oder mal so einen Querschnitt durch Beschuldigte zu bilden und sich zu überlegen, ja, gibt es denn vielleicht irgendwie eine Gruppe, die überrepräsentiert ist? Gibt es denn eine Gruppe, die sagt, also ne, dann ist das hier einfach nicht der Fall. Also wir haben Mandanten von bis, von Leuten, die sehr jung sind und von solchen Vorwürfen betroffen sind oder auch sozial im unteren Milieu eher sich bewegen, bis zu Leuten, die sehr alt sind, älteren Beschuldigten und Leuten, die sehr wohlhabend sind. Also ich kann nur sagen, meine kriminologische Erfahrung oder meine Fazit, das ist jetzt alles nicht natürlich streng datenbasiert, aber einfach so der Eindruck, es lässt sich eine typische Gruppe von Beschuldigten in Bezug auf solche Vorwürfe einfach nicht ausmachen.
Nicht ausmachen. Habe ich mir auch schon gedacht, aber die Frage erst, musste ich trotzdem mal stellen.
Ja, klar, natürlich. Aber er ist auf jeden Fall wirklich ungewöhnlich. Zum einen, weil er ja so im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Mhm. Und wenn man so als Frauenschwarm bekannt ist, dann wird man ja auch als jemand wahrgenommen, der dann den Frauen schmeichelt, der nett zu Frauen ist und Frauen Gutes tut und natürlich einen totalen Image-Crash dadurch erleidet, dass dann eine Frau sagt, hey, der hat was gemacht, das wollte ich eigentlich gar nicht und der ist da übergriffig geworden. Und ja, Gewalt gegen Frauen, wenn so etwas passiert, dann geht es natürlich gar nicht. Das muss man ja auch immer wieder an der Stelle sagen. Also wenn es sich so bestätigt, dann müssen da auch die Konsequenzen gezogen werden. Nur in dem Moment, wo solche Vorwürfe auf den Tisch kommen, findet ja häufig auch im sozialen Nahbereich bei normalen Beschuldigten eine Lagerbildung statt. Häufig ziehen sich die Lager dann auf zwei Positionen zusammen. Die einen stehen auf Seite von den geschädigten Personen, egal ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Man kann ja auch als Mann Opfer von sexuellen Übergriffen werden. Die eine Gruppe steht auf dieser Seite, die andere Gruppe steht auf dieser Seite. In so einer Konstellation, wo das jetzt, sagen wir mal, zwei Leute sind, die nicht in einer Familie sind, lässt sich das ja relativ einfach trennen. Ne? Die Eltern von dem Opfer stehen auf der Seite von dem Opfer, die Eltern vom Beschuldigten und seine Partnerin oder Partner stehen auf der Seite. Und dann hat man da so eben seine kleinen Lager. Unter so eine Art Brennglas gerät so eine Konstellation natürlich, wenn es Personen sind, die in der Öffentlichkeit stehen. Denn die eine Gruppe sagt, hey Mensch, der ist doch so nett, dem hätte ich doch sowas nie zugetraut, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und die andere Gruppe sagt, so einer ist das, jetzt bin ich ganz furchtbar enttäuscht. Und das ist dann vielleicht einfach so auch die Bürde von einer großen Bekanntheit.
Ja, und zieht dann auch natürlich auch entsprechende Medienaufmerksamkeit auf sich. Ne? Aber das soll gar nicht unser Thema heute sein.
Wir haben sowas ja auch erlebt im Zusammenhang mit einem anderen ganz prominenten Beschuldigten, Wettermoderator im weiteren Sinne, der ja auch von solchen Vorwürfen betroffen war. Es hat sich dann am Ende alles nicht bewahrheitet. Er wurde dann freigesprochen, aber...
Aber die Karriere ist natürlich trotzdem erstmal vorbei, ne?
Ganz genau. Also er wurde natürlich juristisch freigesprochen, aber im bevölkerungsrechtlichen, also in der Bevölkerung, war dann natürlich...
Natürlich ein Stigma, ne?
Was natürlich...
Den Rest seines Lebens.
Das muss man auch dazu sagen. Natürlich auch ganz furchtbar ungerecht ist. Denn ich meine, jemand, man muss sich das vorstellen, tut wirklich nichts Strafbares, wird zu Unrecht beschuldigt, öffentlich durch den Kakao gezogen. Es stellt sich raus, es stimmt alles nicht und trotzdem bleibt was hängen. Und ja, wenn man mal so die Probe aufs Exempel bei sich selbst macht und denkt, hey, man wird wegen irgendwas beschuldigt, man macht gar nichts falsch. Und trotzdem ist man in der öffentlichen Wahrnehmung dann verbrannt. Da muss man sagen, das ist wirklich ungerecht.
Das ist es definitiv. Und ja, ich fand ganz interessant, es gab ja irgendwie auch diesen... Ein Satz später vom Anwalt, glaube ich, des Beschuldigten, am Ende gibt's nur Verlierer. Ne? So, und ich glaube, das trifft hier auch ganz gut zu. Aber ich will mit dir nochmal den Bogen machen, zurück zum Anfang. Was ist also passiert? Worüber sprechen wir hier? Wir befinden uns im Jahr 2002, also auch noch weit vor MeToo und haben hier trotzdem einen exemplarischen Fall eigentlich dafür, finde ich. Ja, unser Moderator trifft beim Feiern auf eine junge Frau. Sie hat eine Freundin dabei, er hat einen Kumpel dabei. Das wird später im Prozess auch noch wichtig werden, weil es gegensätzliche Aussagen gibt. Ja, passt alles zu unserem Aussage-gegen-Aussage-Thema. Die beiden fahren zu einem Club oder die vier halten unterwegs auf einer Brücke an und es kommt eben zu diesem Oralverkehr zwischen diesen beiden Personen. Noch in derselben Nacht wird dann die Frau ihrer Freundin und auch einem weiteren Bekannten berichten, dass sie vergewaltigt wurde, dass sie das nicht wollte. Aber, und das ist nicht unwichtig, sie erstattet keine Anzeige und sie scheint das auch nicht vorzuhaben.
Mhm.
Ich versuche hier an dieser Stelle möglichst kurz zusammenzufassen, was passiert ist, weil unser Fokus heute ja eigentlich auf den Prozess gelegt werden soll. Wir wollen gar nicht jetzt in aller Breite die Ermittlungen uns anschauen. Das haben andere schon getan. Also Hinweis
und,
an...
Und, wenn ich das sagen darf, wir auch. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Ermittlungsverfahren.
Genau, wir haben zum Ermittlungsverfahren schon eine Folge gemacht. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus an dieser Stelle. Hinweis an unsere Hörer, wenn sie sich also für diesen Fall interessieren, dann möchten wir hier gerne auf die Kollegen vom Gerichtspodcast Verurteilt verweisen, die dazu schon eine ausführliche Folge gemacht haben. Nähere Infos dazu stellen wir Ihnen gerne in die Shownotes, aber es soll nicht der Fokus unserer Folge heute hier sein. Ja, sie erstattet keine Anzeige. Wie kommt das Ganze also raus? Es ist eine Verkettung, sag mal, ungünstiger Umstände, weil einer der Freunde, den sie in dieser Nacht anruft, ein Drogendealer ist, der wiederum von der Staatsanwalt abgehört wird in seinen Telefonaten, was er auch nicht weiß.
Auch sehr ungewöhnlich.
Also ziemliche Zufälle, die hier zusammenkommen. Die Justiz hört also zu, aber die Justiz wird noch gar nicht tätig, weil sie ihre eigenen Ermittlungen an dieser Stelle nicht gefährden will. Sonst würde sie ja dem Drogendealer damit mitgeben, hey, wir hören dich übrigens ab, und ihre eigenen Ermittlungen kämen ins Stocken. Das heißt, es dauert 6 Monate, bis dann von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Und jetzt kommst du ins Spiel, Nikolai. Ich habe jetzt sehr lange geredet. Was ist denn eine Ermittlung von Amts wegen? Und wie begreifst du als Verteidiger eine solche Situation, wenn plötzlich ohne Anzeige ein Ermittlungsverfahren, ein Mandant vor dir steht, der ein Ermittlungsverfahren am Hals hat?
Also der Ablauf von diesem Verfahren ist in der Tat sehr, sehr ungewöhnlich. Das muss man dazu sagen. Was aber nicht so ungewöhnlich ist, ist, dass angeblich vermeintlich Geschädigte zunächst mal sagen, ich will da gar keine Strafverfolgung. Es ist nicht so, wie das manchmal so der landläufigen Meinung entspricht, dass, wenn sowas passiert, man sofort zur Polizei rennt und sagt, das war so, und daraus dann im Umkehrschluss der Schluss gezogen werden kann, wenn es jetzt jemand erst 6 Monate später oder ein Jahr später anzeigt, dann stimmt's alles nicht. Der Schluss kann in der Form nicht gezogen werden. Klar, man muss das Ganze dann, wenn es so einen großen zeitlichen Abstand hat, natürlich noch kritischer und noch sorgsamer untersuchen. Und es erhöht auch die Chancen, dann heiler aus der Sache rauszukommen, wenn es nicht sofort angezeigt wird. Aber zwingend ist das nicht. Und ja, wenn ich könnte mir vorstellen, unser smarter Fernsehmoderator, der wird ja wahrscheinlich damals vom Stuhl gefallen sein, als ihm dann eröffnet wurde, dass ein Ermittlungsverfahren gegen so eine Art von Straftat gegen ihn anhängig ist. Diese Situation kann man aber auch natürlich auf jeden anderen übertragen. Es ist die persönliche Betroffenheit aus dem Bewusstsein auf einmal, hey, gegen mich wird gerade wegen sowas ermittelt, die ist ja unabhängig davon, in welcher sozialen oder beruflichen Position ich mich befinde. Und ich erlebe das immer wieder, dass Beschuldigte mich anrufen oder anschreiben und sagen, Herr Odobralski, ich bin hier beschuldigt an einem Strafverfahren wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung, und also ich kann es gar nicht glauben. Ich habe erst gedacht, es gibt hier irgendwie eine Verwechslung, weil ich habe doch sowas überhaupt nicht getan. Also die persönliche Betroffenheit in der Situation ist erstmal sehr groß. Betroffene sind dann aber auch immer wieder froh, dass sie einfach dann auch schnell jemanden am Telefon haben, mit dem sie sprechen können. Und vielleicht kann ich das auch einmal kurz zu mir oder zu uns dazu sagen, was die Betroffenen an unserer Kanzlei oder an mir ja so sehr schätzen, ist eben die enge persönliche Betreuung. Wir sind bewusst keine Großkanzlei, wo man dann irgendwie in so ein allgemeines System eingepflegt wird und dann einfach so die Abläufe sehr automatisiert sind. Uns ist es immer wichtig gewesen, und das haben wir uns auch einfach als Kernkompetenz über die Jahre beibehalten, dass wir einfach eine sehr enge persönliche Betreuung haben. Wenn an mich oder an mein Team jemand eine ganz wichtige Frage hat und sagt samstagsabends, es ist was ganz unglaublich Wichtiges passiert und ich muss jetzt mit Ihnen sprechen, dann bin ich auch erreichbar. Also an alle, die jetzt zuhören, bitte nicht denken, Herr Odobralski beantwortet samstagsabends immer alle möglichen Anrufe. Aber es ist eben einfach wichtig, dass man dann schnell jemanden auch am Telefon hat. So, und jetzt vielleicht mal wieder so ein bisschen zurück zum Fall. Ich könnte mir vorstellen, er war sehr, sehr betroffen und konnte es erst gar nicht glauben, mit der Besonderheit, er wusste ja, was es für ihn bedeuten würde, wenn dieser Vorwurf jetzt bekannt wird.
Ja, also sowohl aufgrund seiner Bekanntheit als eben auch aufgrund des langen zeitlichen Rahmens, ne, von dem wir hier irgendwie sprechen, ne, dass es irgendwie mehrere Monate dauert, bis überhaupt dieser Vorwurf an ihn herangetragen wird, ne, um jetzt mal bei der Sicht des Beschuldigten zu bleiben.
Klar. Und
das hat ja auch jetzt nicht nur für ihn, also ne, für ihn auch, das war auch alles in den Medien, aber auch grundsätzlich für jemanden, der einer Vergewaltigung beschuldigt wird, hat das ja vielleicht auch berufliche Konsequenzen. Ne? Also muss man das zum Beispiel seinem Arbeitgeber melden, dass man jetzt plötzlich im Fokus von Ermittlungen steht wegen einer Sexualstraftat.
Absolut. Und das wollte ich eben genau, du nimmst mir quasi so meinen Gedanken schon aus dem Mund. Wollte ich gerade auch sagen, wenn wir jetzt sagen, er wird ja aufgrund seiner Stellung in der Öffentlichkeit gewusst haben, was es auch für ihn für Konsequenzen hat, dann lässt sich das natürlich auch auf jeden anderen Menschen anwenden. Denn auch wenn man jetzt kein Fernsehmoderator ist, jeder Mensch hat ja sein soziales System und jeder Mensch macht sich ja natürlich große Sorgen und hat Existenzängste. Was das jetzt bedeutet, muss ich das dem Arbeitgeber sagen? Was bedeutet das für mich, wenn man zum Beispiel eine Frau und Kinder hat? Was bedeutet das jetzt? Ich bin beschuldigt da in einem Sexualstrafverfahren. Gibt es da jetzt Konsequenzen? Meldet sich jetzt das Jugendamt? Was ist mit meiner Arbeit? Und die Beschuldigten, die so eine Vorladung bekommen, egal ob jetzt sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Aussage gegen Aussage oder wie auch immer, die beschreiben mir immer das Gleiche, nämlich, dass erstmal eine klassische Überforderungssituation eintritt. Das bedeutet, es kommen einfach mehr Fragen in den Kopf, als beantwortet werden können. Man kann sich das so vorstellen, wie so ein klassischer Trichter, in den einfach oben mehr reinkommt, als unten rauskommt. Und das blockiert und verstopft natürlich im Denken. Und das sind natürlich dann große Sorgen. Das legt sich dann aber mit der Zeit wieder. Viele Beschuldigte stellen die Fragen und dann bekommen sie die beantwortet. Und dann weiß man auch so ein bisschen, in was für eine Richtung das geht, wenn wir uns dann unterhalten haben. Aber ja, das ist eine totale Überforderungssituation, in der man dann auch erstmal jemanden braucht, der sagt, hey, so muss das jetzt gemacht werden.
Ich nehme dich mal an die Hand und wir machen das jetzt gemeinsam. Ne?
Genau, wir machen das jetzt gemeinsam. Das sind die nächsten Schritte. Das sind die Möglichkeiten. Das ist der zeitliche Ablauf. Das kann passieren. Das wird passieren. Und wenn alles gut läuft, ist es dann und dann abgeschlossen. Und hey, wir sind für Sie da. Wir machen das gerne und wir helfen.
Mhm. Ja, und das ist dann auch von Einzelfall zu Einzelfall natürlich wieder ganz unterschiedlich. Ne? Wie, was für Möglichkeiten im Raum stehen. Da wollen wir jetzt auch gar nicht tiefer drauf einsteigen. Ne?
Ich will vielleicht nur sagen, so ein Verfahren wegen Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch, das bietet ja ganz viele Unwägbarkeiten. Man weiß ja einfach nicht, was einen erwartet. Und man kann sagen, die Spannbreite ist von bis, wenn sich solche Vorwürfe bestätigen und es ein Gerichtsverfahren gibt und man schuldig gesprochen und verurteilt wird, dann geht es um die Freiheit. Das ist ja keine Bagatelle. Und oder es wird eingestellt. Insofern ist die Range an Möglichkeiten, wo das Ganze hingehen kann, ja unglaublich groß. Und das verunsichert natürlich.
Ja, absolut. Und genau, hier ist es eben so, dass es zum Prozess kommt. 2 Jahre später, 2004, beginnt dann der Prozess. Wir haben eben diese Konstellation von Aussage gegen Aussage. Das Opfer sagt aus, es sei vergewaltigt worden. Der Beschuldigte gibt an, der Verkehr habe einvernehmlich stattgefunden. Wir haben also 2 Parteien, ja, genau diese 2 Lager, von denen du auch eben gesprochen hast, die auch ihre Zeugen irgendwie haben, die für sie aussagen oder gegen sie auch aussagen. Und es weiß also erstmal niemand genau, wer jetzt eigentlich die Wahrheit sagt und wie es wirklich passiert ist. Und in dem Zusammenhang bin ich auf den Begriff Indizienprozess gestoßen, der sich hier irgendwie anbietet. Mhm. Was ist das denn überhaupt?
Ich will kurz eine andere Sache sagen und jeder, der mich kennt, kennt dieses Thema. Du hast gerade gesagt, das Opfer hat gesagt, der Beschuldigte hat gesagt. Dieser Begriff Opfer wird häufig verwendet. Ich mag ihn nicht. Der Gesetzgeber spricht von Geschädigter. Ich mag auch diesen Begriff nicht. Aber es ist so ein...
Aber
es ist irgendein so ein
Begriff muss man ja verwenden.
Es ist aber so auch ein nie endender Streit am Gericht. Mhm. Jeder, der vielleicht das hier hört und schon mal mit mir am Gericht war, wenn dieser Begriff Geschädigter fällt, dann triggert mich das. Denn ich sage immer, man darf das Ergebnis der bevorstehenden Beweisaufnahme ja nicht sprachlich vorwegnehmen. Und wenn es der Gesetzgeber falsch macht und diese Begriffe verwendet, dann darf man es ja selber trotzdem nicht machen. Ich verwende immer die Begriffe vermeintlich Geschädigter, Anzeigenerstatter. Einfach so eine neutrale Bezeichnung.
Um wirklich neutral zu sein an der Stelle.
Ich verstehe das aber, weil viele Richter und viele Leute, die jetzt keinen juristischen Background und dieses Problembewusstsein in dem Bereich nicht haben, eben einfach genau diese Begriffe verwenden. Also Opfer, Geschädigter und Beschuldigter. Aber ich sage immer, es ist ja nicht der ist Täter, der ist Opfer, sondern das sind ja erstmal bis zum Urteil, in welcher Richtung auch immer, neutrale Position. So, Entschuldigung, jetzt habe ich ja eine kleine Schleife gedreht. Ja, weil mich diese Begrifflichkeit triggert, Opfer geschädigt. Das ist also.
Alles gut. Es ist ja wichtig, dass du das auch nochmal transparent machst. Ne? Ja. Aber es sind einfach die Begrifflichkeiten, die natürlich in der breiten Öffentlichkeit sehr schnell herangezogen werden. Genau. Ne? Also sowas wie vermeintlich hat ja auch eine Bewertung innewohnend.
Total.
Ne? Deswegen fällt es mir schwer, das zu verwenden tatsächlich.
Angeblich Geschädigte, das ist ja auch, nimmt ja auch sprachlich
also
vorweg.
Das nimmt
das jetzt
ja
alles
sprachlich
nicht so
schon eine Verurteilung oder Beurteilung vor. Ich finde es aber auch ganz schwierig, das in die passenden Worte zu fassen, muss ich für mich sagen.
Klar.
Wir haben es also, ja, wir haben es eigentlich mit zwei Positionen zu tun, die unterschiedliche Dinge aussagen an dieser Stelle.
Genau.
Aber genau, zurück zu meiner Frage. Genau, Indizienprozess.
Eine Konstellation von Aussage gegen Aussage, und um die Thematik geht es ja heute, ist davon geprägt, dass es nur zwei Aussagen zu einem Vorwurf gibt. Streng juristisch gesprochen ist es sogar so, dass man nur eine Aussage braucht, nämlich die belastende Aussage. Es bedeutet nicht, dass der eine einen ganz detaillierten Bericht abgibt und der Beschuldigte auch einen ganz detaillierten Bericht. Diese Konstellation Aussage gegen Aussage entsteht schon, wenn ein Vorwurf erhoben wird und der Beschuldigte einfach pauschal sagt, stimmt nicht. Das bedeutet Aussage gegen Aussage. Nur damit man jetzt vielleicht auch einfach mal so weiß, wovon man spricht. Und sexuelle Dinge, um die es ja in Sexualstrafverfahren geht, haben ja häufig so die Eigenheit, dass nur zwei Personen daran beteiligt sind. Und da ist dann eben so die Besonderheit. Die eine Person sagt, das und das wäre passiert. Und die andere Person sagt nicht oder sagt gar nichts. Und da muss ein Richter eben schauen, oder ein Gericht muss eben schauen, kann ich dieser Person diese Schilderung glauben? Und weil das so unglaublich schwer ist und man sich nicht einfach hinsetzen kann und so sagen, ja, die Person, die macht sie einfach einen ganz guten Eindruck und das glaube ich irgendwie schon und ja, warum sollte sie lügen? Weil das nicht so einfach ist, hat der Bundesgerichtshof eben an diese Konstellation von Aussage gegen Aussage bei der Beurteilung erhöhte Anforderungen gestellt. Man muss insofern ganz genau überprüfen und nach bestimmten Kriterien beurteilen, könnte diese Person diese belastende Aussage auch gemacht haben, wenn sie es nicht erlebt hätte? Gibt es diese Möglichkeit? Ja? Und wenn man zu dem, also nur wenn man zu dem Ergebnis kommt, nein, die Aussage hätte ohne Erlebnisbezug so nicht gemacht werden können, dann kann man den Beschuldigten verurteilen. Was aber für den Beschuldigten auch bedeutet, er kann auch nur alleine auf Grundlage einer Aussage verurteilt werden. Und dieses klassische Sprichwort, ich glaube, wir hatten das schon mal in einer Folge, was manchmal so gedacht wird, Aussage gegen Aussage heißt Freispruch, weil im Zweifel für den Angeklagten nur eine Aussage, die kann keine Verurteilung tragen. Das stimmt eben auch nicht. Aber man hat natürlich als Anwalt in diesen Konstellationen auch immer viele Möglichkeiten und Chancen zur Gestaltung. Denn wenn das einzige Beweismittel die Aussage ist, kann man sie natürlich auch durch gute Fragen oder eine gute Vorbereitung eben auch einfach gut angreifen.
Ja klar, ne? Also es gibt ja verschiedene Indizien, auf die man sich berufen kann. Es gibt Zeugen, die man vernehmen kann vor Gericht von beiden Seiten. Und beides ist ja irgendwie dann Teil der Beweisaufnahme, ne? Die dann erstmal geführt wird im Prozess. Und was hier ja interessant ist, ist, dass die vermeintlich geschädigte Person,
sehr gut,
ich greife den Begriff auf, zwar kurz nach der Tat Angaben gegenüber Dritten macht bezüglich der Vergewaltigung, aber keine Anzeige erstattet und ja auch erstmal gar keine Motivation gesehen wird vom Gerichtsseite aus, warum sie jetzt eine Falschaussage machen sollte gegen den Beschuldigten. Das ist alles sehr überwältigend, glaube ich. Also für den Beschuldigten genauso wie für die Gegenseite.
Es sieht nicht sehr gut aus zunächst für ihn.
Ganz genau. Ja. Was dann aber passiert, ist, dass sogenannte aussagepsychologische Gutachten angefordert werden und erstellt werden. Und zwar nicht nur eins, sondern zwei. Kannst du uns erstmal den Begriff erklären, was ein aussagepsychologisches Gutachten ist? Also. Wer beauftragt das? Wann passiert das? Und was passiert da eigentlich?
Grundsätzlich ist es so, dass die Bewertung von Zeugenaussagen die Aufgabe von Juristen im Ermittlungsverfahren von Staatsanwälten, im gerichtlichen Verfahren von Richtern. Das ist so die Grundausgangslage. Jetzt können aber Situationen entstehen, wo die Sachkompetenz von den Juristen nicht mehr ausreicht, wo man dann einfach sagen muss, hier stoßen wir mit unserer juristischen Ausbildung und auch mit unserer Erfahrung, die wir in dem Bereich vielleicht haben, einfach an unsere Grenzen. Solche Besonderheiten werden immer gesehen, wenn es Besonderheiten in der Person der angeblich Geschädigten gibt oder in der Sache. Ne? Und dann muss ein sogenannter aussagepsychologischer Sachverständiger hinzugezogen werden. Ich will mal zwei Beispiele sagen. Besonderheiten in einer Person können zum Beispiel vorliegen, wenn die angeblich geschädigte Person unter psychischen Erkrankungen leidet, Halluzinationen schildert, schon andere Personen zu Unrecht beurteilt hat, vielleicht auch unter einer Intelligenzminderung oder kognitiven Einschränkungen leistet, dann kann man als Jurist mit seinem eben juristischen Background nicht mehr sagen, na, woher kommt denn die Aussage eigentlich? Ist das jetzt erlebnisbasiert oder nicht? Das ist so in der Person. Mhm. Oder auch in der Sache, wenn es eben eine schwierige Situation ist und die Juristen sagen, wir mit unserem juristischen Verstand stoßen an unsere Grenzen, dann wird ein sogenannter aussagepsychologischer Sachverständiger hinzugezogen. Und was tut der? Der aussagepsychologische Sachverständige untersucht mit psychologischen Mitteln eben genau diese Frage, über die wir schon mal kurz gesprochen hatten. Wäre es auch ohne einen Erlebnisbezug möglich, diese Art von Aussage zu machen? Ich will mal ein Beispiel sagen. Ein 7-jähriges Mädchen geht zu ihrer Mutter und sagt, Mama, ich muss dir was über den Onkel Günther erzählen. Immer wenn du nicht da bist, dann nimmt er mich zu sich, dann macht er seine Hose auf, da ist was drin, das ist erst weich, das ist dann hart, dann muss ich da dran rubbeln, hinterher kommt was raus und wenn er fertig ist, sagt er, ich darf das der Mama nicht erzählen. So, das erzählt sie. Jetzt muss man prüfen, kann das Mädchen das gesagt haben, ohne dass sie das erlebt hat? Und wenn man sich's mal so versucht zu vergegenwärtigen, ein Kind in dem Alter hat zu diesen Themen, Erwachsene wissen natürlich jetzt, was darunter zu verstehen ist, das kann das ja so gar nicht erlebt. Also sage ich jetzt mal ganz platt, ne? Klar, es gibt auch andere Erklärungsmöglichkeiten, wie so eine Aussage entsteht, hat es im Fernsehen gesehen, jemand anderes hat es ihr erzählt oder wurde entsprechend irgendwie eingeredet oder wie auch immer. Aber erstmal hat es den Anschein der Glaubwürdigkeit und der aussagepsychologische Sachverständige untersucht eben, gibt es auch andere Erklärungsmöglichkeiten für diese Aussage, ja oder nein? Und nur wenn er zu dem Ergebnis kommt, es gibt keine andere Erklärungsmöglichkeit außer den Erlebnisbezug, dann sieht es schlecht aus für den Beschuldigten, weil dann gibt es ja keine andere Möglichkeit.
Mhm. Damit hast du mir jetzt die Frage vorweggenommen, ob so ein Gutachten was Gutes oder was Schlechtes für den Beschuldigten ist.
Ja.
Kann ja in beide Richtungen gehen.
Ja, kommt
natürlich
ja aufs Ergebnis an.
Kommt aufs Ergebnis an. Und so wie ich dich verstehe, wird aber immer quasi die Anklageseite begutachtet, richtig? Also die Seite, die die Vorwurfsaussage tätigt.
Genau, also eine, also ja, das ist richtig. Eine Begutachtung des Beschuldigten ist nicht vorgesehen, was aber auch in der juristischen Diskussion manchmal als ungerecht empfunden wird. Denn es wird gesagt, hey, Moment, warum darf der sich denn begutachten lassen und durch ein Gutachten die Möglichkeit haben, hey, zu beweisen, meine Sicht der Dinge ist richtig. Warum darf der das?
Warum darf ich das nicht?
Ja, warum darf ich das nicht? Und ich muss sagen, diese Frage ist ja auch berechtigt. Die Gerichte und andere Juristen sagen dann, naja, zum einen, der Beschuldigte darf ja lügen, der Beschuldigte darf ja die Akten haben, er darf sich ja darauf vorbereiten. Okay, das darf die andere Seite nicht, was aber natürlich nicht bedeutet, dass sie es nicht tut. Und es gibt ja auch Falschaussagen faktisch, obwohl man das jetzt auch nicht darf, ne?
Auch verboten.
Also genau. es ist ungerecht, aber es ist eben einfach so vorgesehen.
Mhm. Ja, spannendes Thema. Und auch, glaube ich, sehr, sehr komplex in sich. Kann denn das Gericht, also muss das Gericht dem Gutachten folgen oder kann es dann auch dagegen entscheiden, wenn es später ein Urteil fällt?
Faktisch gesehen schließen sich Gerichte diesen Gutachten in der Regel an. Es gibt Ausnahmefälle, das haben wir aber hier als sehr selten gehabt, dass Gerichte dann sagen, hey, ich höre mir das Gutachten an, aber ich richte mich nicht danach. Ja, das kommt immer wieder vor. Ich selbst finde das immer so etwas widersprüchlich, denn durch die Hinzuziehung des Sachverständigen bringt das Gericht ja zum Ausdruck, hey, ich bin mit der Beurteilung dieser Situation überfordert. Mhm. Ich habe nicht den notwendigen Sachverstand, in Anführungszeichen, und ich brauche jemanden, der mir das Ganze erklärt. Wenn dann aber derjenige es erklärt, zu dem Ergebnis kommt und das Gericht sagt, hey, jetzt weiß ich es doch besser und ich habe sogar mehr Sachverstand als der Sachverständige, dann ist das irgendwie so eine widersprüchliche Situation, ja, wo man dann natürlich als Beschuldigter sagt, hey, das kann ich jetzt aber nicht mehr verstehen.
Ja, und auch gerade wenn mehrere Gutachten erstellt werden, kann man dann, und auch beide zu dem gleichen Ergebnis kommen, kann man dann ja auch eigentlich davon ausgehen, dass es sinnvoll ist, dass das Gericht auch diesem Gutachten folgt letztlich.
Ich kann nur sagen, ja, das zum einen, aber so ein Gutachten, du sagst es gerade, ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Wir haben hier auch Gutachten erfolgreich angefochten. Also das bedeutet für Beschuldigte auch, und das muss man auch ganz deutlich dazu sagen, nur, dass ein Gutachten mit diesem oder jenem Inhalt auf den Tisch kommt, bedeutet nicht die vorweggenommene Verurteilung. Denn man muss sich dann als Anwalt, und wir machen das ja hier nur wirklich auch schon lange und schwerpunktmäßig, dieses Gutachten mal genau anschauen, entspricht das Ding Anforderungen? Ist das so, wie es geschrieben sein soll? Gibt es Lücken? Ist der Sachverständige unbefangen? Und wenn man dieses Gutachten anfechtet, dann kann man es wegkriegen und dann wird ein neues Gutachten eingeholt und vielleicht kommt das zu einem anderen Ergebnis. Wir haben das hier letztes Jahr gehabt. Da kam ein Gutachten zu dem Ergebnis. Stimmt, die Vorwürfe wären richtig. Dann haben wir ein neues Gutachten, haben wir den Sachverständigen wegen Befangenheit abgelehnt. Das war dann auch erfolgreich. Dann kam ein neues Gutachten. Das kam zu dem Ergebnis. Stimmt nicht. Oder auch im Prozess. Manchmal startet man in dem Prozess, dann gibt es vorbereitende Gutachten, die kommen zu dem Ergebnis, stimmt. Und wir kriegen dann aber in der Fahndung den Gutachter rumgedreht. Das kann man hinkriegen, aber natürlich erfordert es Erfahrung und natürlich auch die kognitive Kompetenz und das Wissen darum, was in solchen Gutachten falsch laufen kann.
Ja, klar. Ja, also super spannendes Thema und super, ich glaube, wir kratzen hier noch ganz an der Oberfläche. Aber genau, lass uns nochmal zum Fall zurückkommen. Ich sehe schon, du schaust auch schon auf die Uhr. Genau, wir wollen ja hier nicht zu lang werden in unseren Folgen. Nach der Beweisaufnahme und dem Gutachten kann jetzt die Staatsanwaltschaft quasi nicht zweifelsfrei belegen, dass der Beschuldigte auch wirklich schuldig ist. Die Vorwürfe können also nicht, ich glaube, so heißt das, als zweifelsfrei erwiesen angesehen werden.
Genau.
Im Zweifel also für den Angeklagten an dieser Stelle?
Wenn es einen Zweifel gab, dann ja, und den muss es ja hier gegeben haben. Es ist in diesen Verfahren ganz selten, dass ein Gericht freispricht wegen nachgewiesener Unschuld, indem es dann sagt, sehr geehrter Herr Beschuldigter, hier, Sie stehen ja auch in der Öffentlichkeit und wir wollten jetzt auch allen mitteilen, Sie sind Justizopfer und es stimmte alles nicht. Also das kommt faktisch nicht vor, auch wenn sich das Beschuldigte manchmal wünschen. Aber es passiert so nicht, aber es muss es ja auch nicht. Denn das Gericht stellt ja nicht fest, gab es die Straftat oder gab es sie nicht. Es stellt nur fest, kann man dem Beschuldigten eine solche Straftat nachweisen, ja oder nein? Und wenn man das eben nicht kann, dann muss man ihn freisprechen.
Genau, und so ist es ja hier dann auch gewesen. Und an der Stelle können wir vielleicht nochmal festhalten, dass die Aufgabe des Gerichts ja auch quasi nicht ist, den Fall aufzuklären in dem Sinne, ne? Sondern wie du sagst, festzustellen, haben wir Zweifel oder nicht?
Genau, ne? Also das ist eben der Anspruch und da kommen wir auch dahin, was so ein Verfahren leisten kann, ja oder nein. Es kann nicht die Feststellung treffen, war es so oder war es nicht so. Es kann nur die Feststellung treffen, kann man es nachweisen, ja oder nein. Und man kennt das dann aus der Medienberichterstattung, das war ja im Zusammenhang mit dem anderen prominenten Beschuldigten dann am Ende so, dass er dann freigesprochen wurde und die andere Seite, die den Freispruch dann nicht so richtig wahrhaben wollte, hat dann gesprochen von einem Freispruch dritter Klasse, um ihm eben das abzuschneiden und ihn trotzdem irgendwo moralisch zu korrumpieren, was natürlich, muss man aber auch mal sagen, natürlich sehr unanständig ist, denn wenn jemand freigesprochen wird, dann ist er freigesprochen und dieses Freispruch erster, zweite, dritter Klasse gibt's, dritter
Faktisch
Klasse.
Faktisch gibt es das ja gar nicht.
Das gibt es überhaupt nicht. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach irgendwie so eine Sache, die dann einfach so ins Feld geführt wird, um den Freispruch abzuwerten. Aber Freispruch ist Freispruch.
Das heißt aber ja, dass Freispruch nicht für jeden Beschuldigten das Gleiche bedeutet.
Ja und nein, es bedeutete hier in unserem besonderen Fall für ihn natürlich, diese Vorwürfe haben sich nicht bestätigt. Auf der anderen Seite war er aufgrund seiner Bekanntheit dann natürlich als Sympathieträger und Person der Öffentlichkeit verbrannt. Und so wie ich das nachrecherchiert habe oder wie wir das auch gemeinsam recherchiert haben, hat er sich dann ja auch für lange Zeit erstmal aus der Öffentlichkeit gezogen.
Genau, also kein richtig guter Ausgang, trotz Freispruch in diesem Fall. Ganz schön kompliziert.
Es gab nur Verlierer, wie es häufig in diesem Verfahren ist.
Richtig, genau, so hieß es dann ja auch. Und genau, damit sind wir für heute auch am Ende angekommen, Nikolai. Vielen Dank, Christian, für deine Einsichten ins Aussage gegen Aussagethema. Wir danken Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Zeit. Und wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback, über Ihre Fragen, über Ihre Bewertung. Folgen Sie uns gerne im Podcast-Portal Ihrer Wahl. Und hier noch ein Hinweis auf die Shownotes. Dort finden Sie wie immer unsere E-Mail-Adresse und unsere Webadresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Sie finden da weitere Informationen zum Thema Sexualstrafrecht und natürlich auch die Infos zum anderen Podcast, der sich diesen Fall nochmal etwas genauer vorgenommen hat.
Genau. Und vielen Dank auch von meiner Seite aus. Wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen wollen, dann sind Sie dazu natürlich gerne herzlich eingeladen. Und wenn Sie oder ein Bekannter beschuldigt sind, zu Recht oder zu Unrecht, dann finden Sie unsere E-Mail-Adresse natürlich auf der Homepage. Vielen Dank.
Unschuldsvermutung. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski und Christine Pepersack. Wenn Sie Rechtsberatung brauchen oder Unterstützung in Ihrem Verfahren benötigen, finden Sie alle Informationen auf ra-odebralski.de. Wenn Sie betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch und Hilfe brauchen, wenden Sie sich ans Hilfetelefon unter 0800 22 55 55. 0530. Menschen, die sich sexuell zu Kindern und Jugendlichen hingezogen fühlen, können sich ans Präventionsnetzwerk Kein Täter werden wenden. Weitere Folgen unseres Podcasts Unschuldsvermutung finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt.